Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above-and-beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider.
Und ich bin Alexander Klar.
Da sind wir schon mal zu zweit. Und es ist.
Was für ein Podcast manchmal keine dumme Idee ist.
Manchmal, es gibt es Podcasts eigentlich, wo
jemand monologisiert. Wir reden immer übereinander, wie schon mal moniert wurde.
Das ist. Wurde das moniert? Wir reden übereinander.
Ja, vor längerer Zeit. Dieser Podcast ist schon so lang, dass du offensichtlich Dinge vergisst. Es wurde sich schon einmal beschwert, dass wir uns ins Wort, dass du mir ins Wort fällst.
Das stimmt. Das ist meine große Schwäche, ich gebe es zu. Aber ich kann mich erinnern, dass wir immer, wenn es sozusagen auf diese dunklen Jahreszeiten zugeht, dass du mir eins auswischst, weil ich mal aus Versehen gesagt habe, dass der Februar die schlimmste Jahreszeit ist. War das überhaupt bei dir? Ich weiß gar nicht.
Ja, du hast aber vom November gesprochen.
Ja, aber ich finde, der Februar ist noch schlimmer,
noch
weil man,
schlimmer, weil man,
hat dann,
drin ist.
Ja, man hat dann so das Gefühl, es muss doch jetzt mal ein Ende geben und dann kommt der März nicht, also egal. Und du hast mir wieder so eine traurige, ich beschreibe es gar nicht.
Ich habe dir was Zuversichtliches gebracht.
Mit dem Sarg im Vordergrund oder mit dem Grab. Also,
es gibt einen Text dazu, den ich nachher noch
rezitiere. Eine Friedhofsszene. Nein, also ganz einfach erstmal erzählt, ist es ein Hochformat, eine Szene im Wald im Winter, was man daran erkennt, dass auf den Bäumen ein bisschen Raureif, vielleicht sogar Schnee ist, vielleicht sogar so ein bisschen Schnee ist und man hat so einen Blick in einen Wald, der so in einem Felsmassiv endet, so schluchtartig. Hinten links ganz klein, siehst du das? Ich sehe das, was du nicht siehst, ein Haus, ein ganz kleines Haus.
Es gibt noch mehr Häuser da drin. Ich sehe was du nicht siehst.
Oh, wir sehen noch mehr Häuser? Oha, die sind ja noch, wenn die. Ich sehe die Kirche da oben, meinst du als Haus?
Okay, ja.
Okay, also ein Haus, wo ein kleines Licht leuchtet, dann auf einer Anhöhe eine Kirche, auch da Schnee drauf und am sozusagen den Hang hinunter vor dieser Kirche ist ein Grab, ein großes Grab oder eine Grabstätte vielleicht eher. Ich sehe jetzt 1, 2, 3 Gräber und das sind so Gräber, auf denen so, zumindest sieht das so aus, oben so menschliche Figuren drauf sind. Also als würde man sozusagen ein Mensch sehen, der da liegt. Und da sind also drei nebeneinander und davor ist so eine Platte, da wird wahrscheinlich irgendwelche Inschriften sein. Und auf dieser Platte liegen so Tannen oder Blumen. Das kann sein, dass jemand die da hingelegt hat. Es kann auch sein, dass der Wind sie dahin geweht hat bei einem Sturm. Links ist sowas wie so ein, entweder das ist auch so eine Grabplatte oder es ist so ein
Vogelhäuschen.
Nee, sieht aus wie so ein Tablett, was dahin geflogen ist. Ich weiß es nicht genau. Ein bisschen so wie ein Friedhof, der nicht mehr genutzt wird oder ein verwunschener Friedhof oder ein Friedhof, der aufgegeben wurde. Offensichtlich ein Friedhof, der zu dieser Kirche gehört, wobei ich relativ wenig Kirchen kenne. Nicht umsonst sagt man ja, man lasst die Kirche im Dorf. Das ist ja eine Kirche, die ist mitten im Wald. Da ist ja kein Dorf und man fragt sich, was macht diese Kirche, die gar nicht so klein ist, in diesem, mittendrin in diesem Wald. Offensichtlich gehört sie zu dem Dorf, wo es dann, wo man dann so diese Schlucht da nach unten hingeht, so. Ansonsten ist natürlich ein trüber, name it, November, Dezembertag. Es ist irgendwie 16, 17 Uhr. Alles ist dunkel und trist und es hängen noch ein paar, oh, das ist interessant, es hängen noch ein paar Blätter an den Bäumen und ich habe dieses Jahr festgestellt, dass so bei uns vor dem Haus die letzten Blätter von den Bäumen sind so um Ende Oktober abgefallen, muss man sagen. Also vielleicht ist es dann ein Zeichen dafür, dass es ein Bild aus dem November ist. So, vielleicht.
Bei euch ist das Nordschleswig-Holstein?
Nee, in Schleswig-Holstein, ja. Das ist aber nicht nur in Nordschleswig, das ist ja in der Nähe von Hamburg, ne? Südschleswig-Holstein. Da ist schon abgefallen.
In Westblankenese gibt es sogar noch Bäume, auch in den grünen Blätter.
Ernsthaft? Ja. Na, vielleicht liegt es auch an den Bäumen. Ich war ganz froh, weil jetzt war einmal alles weggeräumt. und ich muss kein Laub mehr haken. Ja, also es ist ein stimmungsvolles Bild, wenn man so auf düstere Stimmungen und so ein bisschen melancholische Sachen im... Es ist eigentlich ganz schön, wenn es nicht gerade draußen so aussehen würde, ne? Und wenn es nicht immer dieses Gefühl der Dunkelheit weiter transportiert. Und nun bin ich gespannt, wahrscheinlich ist es irgendein Bild, irgend so ein Wind, wahrscheinlich heißt es einfach Winter. Winter in Deutschland oder so, irgendwie so. Du nickst sogar, es heißt sogar Winter? Erzähl.
Es heißt der Winter.
Der Winter.
Das Bild kennst du. Lustigerweise,
das Bild kenn ich.
Du hast schon ein Buch geschrieben, das unter diesem Bild spielt geradezu. Das ist, womit fange ich an? Also, ich kann es erklären. Das ist eines der, aus der Bildausstattung des Treppenhauses der Hamburger Kunsthalle. Diese riesigen 3,50 Meter hohen Bilder haben ein ganz großartiges Bildprogramm erschaffen von Valentin Rutz, R-U-T-H-S. Das Bild heißt tatsächlich Der Winter, aus dem Jahr 1881. Das heißt, Kenner unter unseren Zuhörerinnen werden feststellen, oh, das ist ja gemalt, nachdem die alte Kunsthalle eingeweiht wurde. Korrekto. 1869 war Eröffnung und dieses Bild kam erst 1881 rein, zusammen mit einem Bildprogramm, was ganz wunderbar ist. Im Übrigen, ich glaube, selten wahrgenommen, weil die meisten Menschen denken, Bilder, die nicht an der Wand sozusagen im Rahmen hängen, die müssen wir jetzt nicht beachten. Mhm. Aber ich sehe immer wieder Besucherinnen in unserem Treppenhaus oben auf der Empore stehen und ganz versonnen sich dieses Bildprogramm ansehen. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist nämlich 1, 2, 3 mal 4 Bilder. Und was geht in die 4?
Die Jahreszeiten.
Korrekt. Und was geht noch in die 4?
You've worked hard to build your brand, so I settle for one-size-all-fits branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise ready AI.
Die Tageszeiten.
Und dann, um es ein bisschen inventiv zu machen, sind es auch noch die 4 Alter. Das heißt, du hast.
Aber was sind die 4 Alter? Das ist irgendwie. Das hab ich auch mal gelernt. Das ist irgendwie so dieses. Erst krabbelt, also das Babyalter, wo man so auf allen Vieren krabbelt. Mhm. Dann auf Zweien. Dann mit dem Krückstock und dann wieder mit zu viert.
Nee. Naja, so ähnlich. Das ist die Frage, die an den Ödipus gerichtet ist, ja. durch die Sphinx. Was geht zuerst auf 4 Beinen, dann auf 2 Beinen, auf 3 Beinen?
Was sagen, was geht am Morgen seines Lebens auf 4 Beinen? Also da wird es ja auch aufgegriffen, ne? Am Mittag auf 2 und am Abend auf 3.
Genau, da sind sie nicht in 4 gekommen. Ja. In dem Fall ist es tatsächlich aber so, du hast die Kindheit, also die kleinen Kinder, das ist links des Eingangs zum Makkertsaal, die Jugend rechts, das ist ein schäkerndes Pärchen, das reife Mannesalter, sorry an Frauen, da wurde noch nicht gegendert, und das Alter, das sind die 4, die da sind. Und bei den Tageszeiten ist es Nacht, die Nacht ist gegenüber dem Winter, also da ist es dunkel, der Morgen, der Mittag und der Abend. Jetzt ist ganz interessant, weil du gesagt hast, dunkles Bild. Mir hat dieses Bild, also warum bin ich auf dieses Bild gekommen? Ich erinnere mich immer zur selben Zeit, denken wir dieselben Sachen, nämlich an Weihnachten machen wir eine Weihnachtsdarstellung. Das haben wir schon ein paar Jahre jetzt sein lassen, weil es irgendwie Blödsinn ist und weil das unsere muslimischen Mitbürgerinnen auch nicht interessant finden. Und dann dachten wir immer, und ich dachte immer, ach komm, im Winter bringst du was Sommerliches. Mhm. Das war mir jetzt auch irgendwie zu dumm. Und dann stieß ich auf dieses Bild und dachte, Moment mal, was an diesem Bild finde ich eigentlich so großartig, dass ich es meinen Mitmenschen und dir auch im Winter vorsetzen will? Und ganz ehrlich, ist dieses Bild wirklich dunkel?
Nein, ich habe ja vorhin gesagt, es ist dunkel, weil ich sofort die Assoziation habe mit den Lichtverhältnissen, wie sie im Moment sind. Du hast recht, so richtig dunkel ist es nicht. Und ich finde übrigens auch, dieses Argument, zu Weihnachten zeigt man keine Weihnachtsmotive, eigentlich auch, haben wir es mal gesagt.
Ist wir haben am Anfang, habe ich das, glaube ich,
ausgesprochen. Ist eigentlich auch Quatsch, so, ne? Und, also, warum? Ich meine, ich esse ja auch jetzt Grünkohl. Und verstehst du, aber ich sage, oh nee, Grünkohl, das ist ja jetzt Saison, das mache ich nicht, dann esse ich doch weiterhin meinen, oder Kürbis gerade, ich liebe ja Kürbis. Also das finde ich nicht schlimm. Es ist nur so natürlich, dass es verstärkt diese, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man so in seinem Umfeld auch Leute, Menschen hat, die mal melancholisch sein können, dann stellt man ja natürlich fest, dass in dieser Zeit sie besonders melancholisch sind. Und diese Melancholie wird ja dann noch verstärkt durch den geringen Lichtgrad. Da hilft ja auch Vitamin D nicht gegen. Und dann, wenn du dir dann noch ein melancholisches Foto anguckst, wobei du hast recht, melancholisch ist es eigentlich nicht, wenn man mal von den, was machen die Gräber da? Das ist einfach nur...
Ja, also nochmal ganz kurz auf die Helligkeit, ja, weil ich das so wichtig finde. Was mir ja in Hamburg aufgefallen ist, ich bin ja ein Kind des Südens. Meine ganze Kindheit ist das sonnige Griechenland gewesen. Und auch als meine Eltern mir strahlend verkündet haben, wir ziehen zurück nach Deutschland. Das war für mich gar nicht zurück, weil ich war nie in Deutschland gewesen. Was wollen die eigentlich zurück?
Du bist auch in Athen geboren, oder wo bist
nein,
du?
Nein, aber ich bin mit 2 Jahren dahin transportiert worden. Also für mich gibt's kein Zurück. Und das Bild, was ich von Deutschland hatte, ist verregnet, kalt, die Leute haben keinen Humor und man darf mit dem Fahrrad nicht gegen die Einbahnstraße fahren. Das waren alles Faktoren, die mir gesagt haben, du wirst unter keinen Umständen in diesem Land glücklich werden. Und ich habe das dann auch schnell vergessen, weil ich war ja Teenager und dann hast du andere Sorgen, als ob es dunkel oder hell ist. Aber hier in Hamburg, als ich nach Hamburg gezogen bin, haben mir Kolleginnen oder Freunde oder Bekannte in Wiesbaden gesagt, echt jetzt Hamburg? Verrückt geworden. Schlechtes Wetter, schlechtes Essen.
Schlechtes Essen?
Lapskaus, haben sie gesagt.
Ach ja, Quatsch, hier die meisten Sterne-Restaurants in Deutschland. Okay.
Ich sag nur, was mir gesagt wurde. Und just heute Morgen, also jetzt nicht heute, wo wir ausstrahlen, sondern ich heute Morgen, im wirklichen Morgen, trete raus, ich weiß nicht, wie das Wetter bei dem Ausstrahlungszeitpunkt ist, es ist vollkommen neblig gewesen heute Morgen über der Elbe. Aber was macht der Nebel? Er macht hell. Es war unglaublich hell, es war grauhell zugegebenermaßen. Und als ich dieses Bild sah, dachte ich, das ist genau dieses. Dieses Bild ist am oberen linken Bildrand unglaublich hell, weil dieses Gewölk, was der Valentin Rutz malt wie kein zweiter Landschaften. Der war auch sehr geschätzt von Lichtwark übrigens. Der Lichtwark hat das ja wahrscheinlich mit initiiert, weil da war Lichtwark schon Direktor, genau. Und dieses Gewölk hinter den Bäumen ist wundervoll, weil von oben links kommt Licht und es wird reflektiert durch den Schnee, der überall drauf ist. Und dieses Bild ist weniger dunkel als sehr, sehr stark konturiert. Und das ist ganz dieser grelle Kontrast aus hell und dunkel, den habe ich heute Morgen auf dem Fahrrad gehabt. Also ich hätte fast eine Sonnenbrille tragen müssen, weil das war wirklich so grell über dem Wasser. Und dann dachte ich heute Morgen, das mit dem Norden, das stimmt doch gar nicht, dass der düster ist und im Winter unlustig.
Du hast recht, es ist dieses Rötliche, hinter so ein bisschen, was ich immer gelernt habe, wenn das so abends und nur ganz roter Sonnenuntergang ist, wird das Wetter schlechter. Da hast du recht und zweitens hast du recht, das ist wirklich ja... Das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sage, oh, so ein Novemberbild. Es ist natürlich großartig gemalt. Also so eine Waldszene, die, also das Gleiche. Und wahrscheinlich das Gleiche im Sommer gemalt ist wahrscheinlich fast ein bisschen langweilig. Warum muss aber diese Gräber? Haben die irgendeine Bedeutung oder ist es?
Also ich glaube, rein statistisch ist es schon so, dass wir Menschen dazu tendieren, im Herbst etwas mehr sterben zu wollen als zu anderen Jahreszeiten, bilde ich mir ein zu wissen. Die Ärztinnen unter unseren Hörern könnten das vielleicht auch gegenhalten. Die Verbindung Tod und Winter, also es ist mindestens ja, dass im Herbst was abstirbt. Mhm. Und diese Verbindung war schnell und symbolisch gemacht. Das ist ja auch so, dass im Winter geht die Natur in den Schlaf, um dann wieder zu erwachen oder aufzuerstehen. Und dann war die Analogie schnell gemacht mit den Gräbern. Auch dieses das frostige Gevatter Tod ist ja immer was Kühles dran. Also ich glaube, die Symbolik, die Ikonografie der Bilder prägt, ist eine natürliche, die halt eben feststellt, im Winter ist das Leben nicht so viel wie im Sommer.
Aber und da finde ich jetzt, wo du sagst, man kann das auch übertreiben, das ist jetzt für mich einer zu viel. Also zu sagen, im November ist es kalt oder im Winter ist es kalt und dunkel und die Bäume sind kahl und der Tod ist überall und deshalb auch die Kirche, weißt du, das ist mir einer, also die Gräber sind mir dann einer zu viel, aber wahrscheinlich ist es eine Szene, die es so tatsächlich auch gibt. Also es hat einfach jemand nur, der Maler, wer hast du gesagt, Valentin Rutz?
Ja.
Hat das einfach so gemalt, wie es ist. Hat sich ja nicht ausgedacht, oder doch?
Wenn wir jetzt versuchen würden, also es ist definitiv keine hamburgische Landschaft. Selbst wenn du in den Sachsenwald gehst, glaube ich, kriegst du sowas nicht zu sehen.
Felsen, nee, das wahrscheinlich nicht, aber wenn du mal den, nee, du hast diese Felsformation nicht. Du kannst aber ohne Felsen sowas in den Harburger Bergen zum Beispiel, was, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
Ja, ja, ja.
In den Harburger Bergen kann man sowas durchaus antreffen, allerdings natürlich nicht mit einer Kirche. Aber so ein Haus steht auch manchmal da irgendwo in der Nähe.
Aber das ist richtig, das scheint ja auch felsig zu sein. Das sieht ja eher so ein bisschen nach keiner deutschen Mittelgebirge genau. aus, sächsische Schweiz oder ähnliches. Und dann hat man auch, keine Ahnung, fränkische Schweiz. Da sind auch die kleinen, diese Kapellchen da. Also so diese, das Ding ist ja weniger eine Kirche als eine Kapelle und eine Friedhofskapelle außerhalb irgendeines Dorfes. Es war ja oft so, wenn das Dorf auf einem Felsvorsprung war, war nicht viel Platz für den Friedhof. Da musste man halt irgendwie einen Felsvorsprung weiterlaufen. Das Interessante ist, ich habe es ja vorhin angekündigt, das Bild kommt nicht allein im Treppenhaus oder auf der Empore. Die sind alle mit einem Text unterlegt und den Text mag ich gern zitieren, weil es ist ganz interessant. Heimlich unter dem Schnee keimt schon der zukünftige Frühling. Tröste dich, alterndes Haupt, jeglicher Tod ist nur Schein. Dudum.
Dudum.
Nicht schlecht. Also das ist ja so ein bisschen die christliche Version vom Geboren und Sterben und Wiedergeboren werden, oder?
Ja. Ja.
Wer da unten liegt, hat Platz gemacht für Neues.
Aber ist der Text dann angefügt worden von euch oder gehört
der
zu dem?
Der steht unten, also das Bild, was wir abbilden wird in der Zeitung, bin ich mir sicher, wird das ohne Rahmen sein. Das Ganze ist aber in einem riesigen Rahmen. Da sind drumherum zwei kräftige korinthische Säulen. Darüber ist auch eine Lünette mit einer kleinen, mit einem Putto.
Was ist eine Lünette?
Eine Lünette ist ein halbrundes Feld, also ein Feld, was meistens unter einem Arkadenbogen eingebracht ist. Und bei uns im Treppenhaus ist das so, das ist ausgemalt mit so ornamentartigen, da sind so kleine Putti drin. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Putto mit einer Palette. Alle Hörerinnen sind jetzt herzlich eingeladen, in die Kunsthalle zu kommen und sich das mal genau anzugucken. In meiner Erinnerung ist da noch ein Drache mit dabei. Also in diesen Feldern ist so Ornamentmalerei in der sogenannten Grisaille-Technik, also nur in Grau- oder Brauntönen. Und darunter, unter dem ist in Goldlettern eben dieser fantastisch zum Nachdenken anregende Satz. Unter all den Bildern ist jeweils ein Satz, da kommt auch die Sache dann mit dem Mann und dem Vollbesitz seiner Kräfte oder sowas ähnliches. Also sind nicht alles Poesie, die wir heute...
Aber du hast recht, man muss sagen, es ist unglaublich schön gemalt, wie ein Foto eigentlich und es ist... eine tolle Landschaft, es ist vielleicht nur so ein bisschen, das ist ja immer dann die Frage, wenn man es übertreibt, wird es schnell kitschig, also diese Inkredenzien, der ja. Wald, die Schlucht, das Grabmal, die Kirche, der Schnee, der Nebel, ne, du denkst so, ja, aber trotzdem, vielleicht war die Szene auch genauso. Du hast vorhin gesagt, das muss ich doch nochmal nachfragen. Das ist ja ein Buch von mir hat da gespielt. Nee, was hast du gesagt?
Du hast doch einen Krimi geschrieben, der unter anderem...
hast du es gelesen? Hast du das gelesen?
Ja, natürlich.
Weißt du, wer der Mörder ist? Nicht verraten.
Nicht verraten.
Nein. Aber hast du die Szene, hast du dich wiedererkannt? Du spielst ja in diesem Buch in einem Kapitel eine Rolle. Du spielst eine Rolle.
Der Typ, der ich bin, spielt eine Rolle. Also du vermeidest
der Kunsthallendirektor.
Ja, aber du vermeidest ja die Charakterisierung freundlicherweise.
Hast du in diesem Buch andere Hamburger Menschen erkannt, die so die Vorbild gewesen sein könnten, rein theoretisch?
Ja.
Tatsächlich.
Naja, immer qua Funktion. Also ich habe es mir natürlich besorgt, weil ich ein eitler Gag bin, mir gedacht habe, wie wird er mich jetzt darstellen? Du bist ja ein höflicher Schriftsteller. Also der Thomas Mann war ja viel bösartiger. Der hat die alle noch charakterisiert und hat noch beigemengt, was er von ihnen hält.
Das wäre auch ehrlich gesagt bei dir wäre das irgendwie hier sehr sehr freundlich.
Danke.
Freundlich ausgefallen. Aber das passt natürlich. Ist auch so ein. Aber wo wir es gerade sagen, das ist auch so ein Krimi-Cover. Ne, das könnte auch so.
Ja.
Irgendwie der Tod im Wald.
Ja, ja. Also ich finde natürlich ist es. Du hast ja gerade das mit dem Kitsch. Das ist schon sehr sehr zu viel und wir sind im Jahr 1881. Ja. Das heißt, wir sind 50, 60 Jahre nach Caspar David Friedrich, der das in allgemeingültigerer Weise geschafft hat, weil er es eben nicht so übertrieben hat. Aber man muss wiederum sagen, dieses Bild ist schon auch dekorativ gedacht gewesen. Wir reden hier von 3,50 Meter Deckenhöhe, Bildhöhe. Da ist, das war auf Wirkung bedacht. Und auch, ich glaube, der Valentin Rutz war sich im Klaren, dass das für die Leute nur die Ouvertüre ist, um zu den alten Meistern zu gelangen. Der hat das möglicherweise...
Das war ja bestellt. Das habt ihr bestellt, dass er da was...
Ja.
Auch genau. Habt ihr auch bestellt, was es sein soll? Also habt ihr gesagt, es muss Herbst, Winter
und ich bin mir sicher, das war ein Auftrag des von Alfred Lichtwagen, der gesagt hat, er möchte gerne diese Paneele und dann hat ihm entweder, vielleicht gab es ein, ich bin leider da gar nicht in die Dokumente eingestiegen, vielleicht gab es sogar einen Wettbewerb, aber ich bin mir sicher, der Valentin Rutz kam eben mit der Ikonografie 3x4 Bilder zu machen und das ist im Haus natürlich nicht dumm. Wir sind das Haus von Philipp Otto Runge, der hat eben auch die 4 Tageszeiten. Caspar David Friedrich hat die Tageszeiten auch, genau. Haben wir jemanden mit Jahreszeiten? Nee, das war der Vivaldi. Also wir haben 2x Tageszeiten da. Da bot sich das vielleicht an, so als auch Verbeugung. Wobei 1881 hat er nichts von Caspar David Friedrich gewusst, weil der war damals gar nicht bekannt, wie wir uns erinnern.
Das stimmt. Was mich dann immer wieder umtreibt, ist die Frage der Größe. Ne? Man muss ja sagen, die Frage, welche Rolle spielt Größe in der Kunst? Denn, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gern, es gibt den alten Satz im früheren Zeitungsmachen, schlechte Bilder groß. Also weil ein Bild, umso größer es ist, wirkt es umso mehr, dann muss es gar nicht so gut sein. Die Analogie zu der Weinwelt ist, schlechte Weine eiskalt. Je kälter der Wein ist.
Auch rot?
Ja, schlechte Weine eiskalt. Je kälter der Wein ist, desto weniger schmeckst du raus, wenn er schlecht ist. Bei Rotwein kommt man dir auf die Schliche, weil die meisten Rotweine ja nicht kalt servieren. Wobei, es gibt auch da den schönen Satz, meistens werden Rotweine zu warm getrunken. Ein bisschen kühl ist immer ganz gut, weil warm werden sie von allein. Aber jetzt, welche Rolle spielt die Größe? Weil natürlich, man sagt nicht umsonst, das Bild erschlägt mich. Das kann im Positiven wie im Negativen sein. Aber so ein großes Bild zieht natürlich viel mehr Aufmerksamkeit per se an sich als ein kleines Bild. Ich will damit sagen, wenn ich jetzt ein Kunstwerk machen möchte, ist es nicht am klugsten, möglichst groß zu denken, weil euch das beeindruckt, euch Kunsthistoriker und Museumsdirektoren?
Und euch
und Journalisten ja sowieso, ja. Genau.
Also geht nicht ganz so einfach, weil die Analogie zur Symphonie liegt nahe. Du musst ein großes Bild auch bewältigen können. Also wenn du das... ich will jetzt nicht sagen, dass kleine Bilder einfacher zu malen sind, aber ein großes Bild ist viel Fläche und du musst ja schauen, wie du sie einteilst. Und da musst du auch, also andersrum, es gibt so eine Art menschliche Größe, Dimension. Das sind, keine Ahnung, das sind vielleicht 1x1 Meter. Das ist so das, was dein Arm umfasst in einem großen Bogenbewegung. Innerhalb von 1x1 Meter kannst du aus dem Schultergelenk heraus lauter Dinge malen. Wenn es dann 2x2 Meter ist, musst du schon ein bisschen rumlaufen. Dann musst du schon ein bisschen gucken. Dann musst du zurücklaufen und den mit Abstand mal gucken, was du da tust. Wenn du vor einem 3,50 Meter mal 2 Meter, ich glaube, ist das hier, Bild, also 3,50 Meter Höhe habe ich in Erinnerung, dann musst du immer wieder zurücktreten und gucken, was du eigentlich tust. Und wenn du dann auch noch wie der Valentin Rutz ganz, ganz ziseliert diese Äste machst, dann musst du ja permanent gucken, dass die Stimme, die Proportionen sind, die Äste im Verhältnis zu dem Haus da richtig gut. Wo malst du mal so ein bisschen rascher, also links unten ist so ein Gestrüpp, da hat er ganz toll die Blätter, die hat er so mit ganz kurzen Pinselstrichen und immer noch so, dass sie anders sind als zum Beispiel die Blätter rechts davon, der hat also nicht irgendwie summarisch ein Blatt. Will heißen, das da ist nicht so ganz so einfach, groß machen will gekonnt sein und hier lag die Größe wahrscheinlich einfach schon auf dem Tisch, weil klar war, die Paneele müssen ja irgendwie mit der Wand funktionieren und da war die Höhe vorgegeben, nämlich so hoch wie die Säulen sind oder die Pilaster. Und daraus entstand dann die Anforderung. Und ich glaube, eher so diese Sache mit dem, das ist zu viel, das hat er vielleicht reinberechnet, weil er gesagt hat, die Leute gehen die Treppe rauf und die wollen eigentlich in die Galerien, die wollen hier gar nicht bleiben, die muss ich jetzt catchen. Genau. Und da hat er eben links diese hübschen kleinen Kinder und rechts das jugendliche Pärchen beim Schmusen. Und ich glaube, da hat er, also zum Beispiel, er war nicht wie der Mackert, der hat keine nackten Menschen da gemalt, die irgendwas tun, sondern also hat nicht mit Sex Sells versucht, sondern hat diese Figurinen so, dass die Leute vielleicht doch stehen bleiben und sagen, was ist das denn? Und dann geht rechts die Tageszeiten und links gehen die Jahreszeiten und hinten kommt dann erst der Mann und das Alter.
Aber das Verrückte ist, ich bin ja diese Treppe jetzt bestimmt auch schon
oft
10, 12, 14 Mal, mir ist es nicht aufgefallen. Das ist so verrückt, aber das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe mal einen Test gemacht, als ich noch viel Auto gefahren bin, habe ich mal so einen Marktforscher gemacht. Und ich habe das Cockpit meines eigenen Autos nicht erkannt.
Ach echt?
Also das ist so, man nimmt so Sachen so, oder wir haben mal, wenn wir früher Marktforschung gemacht haben, wo dann Leute das Abendblatt beschrieben haben und ich dachte, worüber reden die? Das war nicht die Zeitung, die ich kannte. Also es ist schon erstaunlich, was man nicht wahrnimmt. Ne?
Vor allem, wenn man, ich hatte mal ein ganz tolles kleines Seminar von einem Juristen über so Einführung in Jura und der trug immer Anzug und Krawatte und er hielt es, so eine halbe Stunde saß er vor uns und redete und irgendwann hielt er sich plötzlich ein Blatt vor die Krawatte und da ging es um Zeugen, um Zeugenschaft.
Ach so, okay.
Hielt er sich so ein Blatt vor die Krawatte und sagt, und jetzt sagen Sie mal bitte, welche Farbe meine Krawatte hat. Und wir hatten ihn die ganze Zeit angestarrt. Ja. Und dann hat er gemeint, und jetzt werden Sie als Zeuge gefragt werden, welche Krawatte hat der Tote getragen? Seien Sie ehrlich, das muss Ihnen irgendwie aufgefallen sein. Und es gab in dem ganzen Seminar niemand, der gesagt hat, Ihre Krawatte ist grün-weiß gestreift. Also das war, niemand von uns wusste es.
Das ist so verrückt, dass einem, dann, das würde ja wieder sprechen, dass selbst so ganz große Bilder, wobei natürlich per se Bilder in einem Museum nicht auffallen, ne? Also, oder sie kämpfen um Aufmerksamkeit. Das geht ja auch, wenn du in den Makart-Saal dann reingehst, dann suchst du dir auch deine 1, 2, 3 Bilder. Also es geht gar nicht. Also man kann, ich habe mal eine Zeit lang versucht, mir dann in solchen Sälen jedes Bild anzugucken, aber irgendwie zieht dann ein Bild, warum auch immer, die Aufmerksamkeit besonders auf dich. Und natürlich, die großen Bilder haben dann natürlich größere Chancen als, es sei denn, sie sind ganz klein. Wenn sie ganz klein ist, so dann der Ring, was ist das? Aber oft so mittelgroße Bilder übersiehst du.
Naja, oder ein kleines Bild stellt etwas dar, mit dem du etwas verbinden kannst. Also wenn du in Makart-Saal kommst und links sind übereinander 2-mal Bilder von Napoleon. Mhm. Die meisten Menschen, wenn ich fragen würde, an was erinnerst du dich, die können sich an den Napoleon, weil da ist schon was in der Synapse da. Gegenfrage, wenn ich dich jetzt fragen würde, woran erinnerst du dich eigentlich, wenn du die Treppe raufgehst? Was ist dir in Erinnerung?
An diese gewaltige Treppe vor allen Dingen. Und dann der Zugang in den Makart-Saal. Und gefühlt habe ich dann das Gefühl, dass man schon da das, den Einzug Kaiser, was ist Kaiser?
Genau.
Friedrichs des,
Karl der Fünfte.
Karl der Fünfte, so rum. Aber wahrscheinlich kann man es gar nicht sehen.
Weil du fokussiert bist auf das, wo du hin willst.
Genau.
Und manche Leute erinnern sich an die Affen, die da rechts und links stehen.
Krass, ja.
Im Dorf ein paar Affen da stehen. Aber du bist halt so fokussiert, dass du das als Passage wahrnimmst. Wenn du aber natürlich, wenn deine Frau wenn ihr zu viert da seid und du warst schneller als die anderen und du sitzt jetzt im Treppenhaus und langweilst dich, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass du auf der Bank sitzend irgendwie die Bilder anguckst und dir plötzlich denkst, meine Güte, das sind schmalzige Bilder. Und dann... Es muss, glaube ich, das Hirn muss vorbereitet sein.
Ja, das und wahrscheinlich ist es auch so, das ist ja dann immer das Ding, wo ist man gerade in Gedanken und dann sieht man wahrscheinlich Bilder auch. Das ist interessant. Man müsste eigentlich mal Bilder von dem Anfang unseres Podcasts nehmen und die jetzt nochmal besprechen.
Ja.
Und dann gucken, man wird sich auch nicht mehr daran erinnern, was man gesagt hat. Nächste Woche geht es so ein bisschen trist weiter wahrscheinlich, ne, oder nicht?
Ja,
Habe ich mir nicht mal ein Selbstbildnis oder irgendwie so ein Porträt wieder gewünscht?
Nein.
Kannst du mal sowas mitbringen mit Mensch?
Mensch? Ich bringe dir was mit Mensch.
Mit Mensch. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.